Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Arbeitsrecht-Podcasts Otto Schmidt Live, powered by FGS in 2022. Und nochmals ein gutes neues Jahr für Sie. Das neue Jahr ist direkt das richtige Stichwort. Pünktlich zum Jahreswechsel sind nämlich wieder einmal unzählige Gesetzesänderungen im Arbeits- und Sozialrecht in Kraft getreten. Weitere Folgen im Jahresverlauf. Wir nehmen heute einige Neuregelungen für Sie unter die Lupe. Und wir, das sind
Dr. Sandy Siegfried-Strauß, Rechtsanwältin im Bereich Arbeitsrecht und assoziierte Partnerin bei Flickgocke Schaumburg.
Und Petra Rülfing, Rechtsanwältin und Redakteurin beim Verlag Dr. Otto Schmidt. Liebe Frau Dr. Siegfried-Strauß, das neue Jahr ist da und ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht.
Ja, vielen Dank, Frau Rülfing. Ich hoffe, Sie ebenfalls.
Ja, ganz schön. Ganz entspannt und jetzt kann das neue Arbeitsrechtsjahr kommen, finde ich.
Ja, genau. Ich wünsche auch Ihnen und unseren Zuhörern auf jeden Fall alles Gute fürs neue Jahr.
Ja, genau. Ja, Top-Thema der letzten Jahre war ja leider die Corona-Pandemie und die wird uns auch in 2022 weiter begleiten. Was erwartet uns denn hier in arbeitsrechtlicher Hinsicht?
Ja, an dieser Stelle ansprechen möchte ich insbesondere das zentrale Thema Zugang zum Arbeitsplatz. Also seit dem 24.11.2021 gilt ja hier bereits die Beschränkung 3G. Diese Regelung tritt dann am 19.03.2022 wieder außer Kraft, also mit optionaler Verlängerung um 3 Monate.
Ja, ich wollte gerade sagen, je nachdem, wie Omikron sich entwickelt.
Genau, man wird dann sehen, ob es nicht doch länger gilt, aber zunächst einmal. Ein Zugang zum Arbeitsplatz ist danach nur für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen gestattet. Erforderlich ist hier eine effiziente betriebliche Zutrittskontrolle, die eine lückenlose Umsetzung der Nachweispflicht auch sicherstellt. Dabei ist der Antigentest 24 Stunden und der PCR-Test 48 Stunden gültig, also wenn man dann sich auf das dritte G quasi berufen möchte.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Haben sich die Unternehmen da schon gut eingegroovt oder gibt es da Probleme?
Nee, also meine Erfahrungen zeigen eigentlich, dass die Unternehmen das wirklich gut im Griff haben, diese Kontrollen durchzuführen und das auch einzuhalten.
Ja. Ja, perfekt. Ja. Perfekt.
Und also interessant ist ja auch, dass der Selbsttest da auch tatsächlich nicht genügt, ne? Also die Arbeitnehmer, wenn die wirklich nur getestet in den Betrieb kommen, müssen dann schon sich testen lassen. Und es auch letztlich digital oder schriftlich vorlegen, wobei eine Testung unter
Also das Testergebnis
genau.
dann, oder?
Genau.
Ja.
Wobei eine Testung unter Aufsicht auch an der Arbeitsstelle möglich sein könnte, wenn der Arbeitgeber das anbietet.
Was, genau. Haben Sie da mal was aus der Praxis gehört? Ich höre eher, dass die meisten Unternehmen das eher nicht machen. Aber
ja, genau. Also es ist ja auch sicherer. Ne? Dann hat man den direkten Nachweis, wenn man verlangt, dass es einfach schriftlich und digital vorgelegt wird und extern getestet wurde.
Ja.
Dann kann man es besser dokumentieren. Ist wahrscheinlich auch anzuraten, das dann so zu machen.
Das ganze Thema hat sich jetzt natürlich noch mal so ein bisschen entdramatisiert, dadurch, dass wir, dass wieder jeder, der kann, im Homeoffice arbeiten soll.
Genau.
Denke ich.
Genau.
Sind viele Unternehmen sowieso ziemlich leer im Moment.
Genau. Also die Homeoffice-Pflicht gilt weiterhin, wenn halt nicht betriebliche Gründe dagegen sprechen. Und seitens der Arbeitnehmer besteht ja auch die Pflicht zur Annahme des Homeoffice-Angebots, wenn halt keine Gründe dagegen sprechen. Wobei dann Gründe beispielsweise mangelnde räumliche oder technische Gegebenheiten in der Wohnung sein können oder auch Störungen durch Dritte.
Also jetzt mal in der Praxis tatsächlich, wenn ein Arbeitnehmer nicht zu Hause arbeiten möchte, glaube ich kaum, dass ein Arbeitgeber drauf besteht.
Ja, aber der Arbeitnehmer muss dann schon auch nachweisen, warum es nicht möglich ist. Ne? Ich meine, es wird da wahrscheinlich vielzählige Gründe geben, beispielsweise, weiß ich nicht, Kita-Schließung, Kleinkind zu Hause, ungestörtes Arbeiten ist nicht möglich oder ich weiß es nicht, Internetzugang.
Bin mal gespannt, ob es dazu nochmal Fälle geben wird, weil so richtig justiziabel ist das ja nicht. Also klar, ist es durchsetzbar, dass ein Arbeitnehmer sein Recht auf Homeoffice im Moment durchsetzt, aber das andersrum, ja, also da reichen ja. Da scheint mir die Schwelle nicht so hoch zu sein im Endeffekt.
Ja, ich bin auch mal gespannt, ob es dazu kommt. Also, dass da jetzt ein Arbeitgeber, ja, also man wird sehen, ob wir dazu mal Rechtsprechung bekommen. Aber, also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Absolut. Ja. Das gilt auch noch für ein zweites Thema im Zusammenhang mit Corona, nämlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
Ganz genau.
Was hat es damit genau auf sich?
Also am 10.12.2021 wurde jetzt seitens des Bundestages und Bundesrats unter anderem beschlossen, dass Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs, wie jetzt beispielsweise Krankenhäusern, Arztpraxen oder auch ambulante Pflegedienste, beispielsweise, es gibt zahlreiche andere Beispiele, bis zum 15.03.2022 nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Also quasi von 3G zu 2G im Gesundheitsbereich, könnte man sagen.
Ja, das ist natürlich schon ein großer Schritt. Ja. Gilt das denn dann für alle Arbeitnehmer oder nur für pflegenahe Bereiche?
Also sobald Sie in solch einer Einrichtung arbeiten, kommt es nicht auf Ihre konkrete Tätigkeit an, sondern allein halt auf den Umstand, dass Sie... dass die Personen in dieser entsprechenden Einrichtung oder in einem entsprechenden Unternehmen, die da arbeiten, Kontakt zu halt diesen gefährdeten Gruppen haben. Demnach gilt diese Regelung genauso für die Herren in der Kantine wie für die Ärztinnen, die die Patienten behandeln. Also danach wird nicht unterschieden.
Okay. Spannend. Also da bin ich ja auch mal, also es gibt ja verschiedene Zahlen aus diesen Bereichen. Manche Pflegeeinrichtungen sagen, bei ihnen wären schon 90-95% durchgeimpft, in den neuen Bundesländern teilweise aber auch nur 50%. Aber gerade in diesen pflegefernen Bereichen, ich sag mal jetzt wirklich Kantine, Reinigungskräfte etc., da scheint mir die Impfquote nicht immer überall so hoch zu sein. Bin ich gespannt, wie das dann da läuft.
Ja, geht mir genauso.
Wie wird das denn genau umgesetzt?
Also die Beschäftigten müssen letztlich nach, also um mal die Norm zu nennen, für die es interessiert, 20a Infektionsschutzgesetz, müssen letztlich bis zum Ablauf des 15.03.2022 einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung oder eben einen Genesennachweis oder das ärztliche Attest darüber, dass sie halt nicht geimpft werden können, dem Arbeitgeber vorlegen. Und der Arbeitgeber wiederum hat das zuständige Gesundheitsamt zu informieren, wenn der jeweilige Nachweis nicht fristgerecht vorgelegt wird oder Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des jeweils vorgelegten Nachweises bestehen. Also da haben wir auch schon Berichterstattung gehabt hinsichtlich gefälschter Impfnachweise. Deswegen, wenn da Zweifel aufkommen, muss der Arbeitgeber auch darüber unterrichten und auch die personenbezogenen Daten übermitteln. Genau, und auch für Personen, die ab dem 16.03. erst in entsprechenden Einrichtungen tätig werden, auch die trifft halt diese Pflicht. Und eine Person, die nicht einen entsprechenden Nachweis vorlegt, darf nicht in den betroffenen Einrichtungen oder Unternehmen beschäftigt werden und auch selbst nicht tätig werden. Und es geht ja letztlich auch noch weiter. Also das Gesundheitsamt kann einer Person, die nach Aufforderung keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt, oder der Anordnung der ärztlichen Untersuchung nicht Folge leistet, untersagen, dass sie den Betrieb oder die Räume des betroffenen Unternehmens betritt und dort tätig wird.
Das ist ja dann auch folgerichtig eigentlich, ne? Ja.
Und das ist dann ein behördliches Beschäftigungsverbot im Grunde. Und wenn dagegen verstoßen wird, ist es auch eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 € geahndet werden kann.
Das ist gut, dass Sie das nochmal sagen, 2.500, weil man liest nämlich an der einen oder anderen Stelle auch 25.000.
Ja, weil der 74 Infektionsschutzgesetz in den Rechtsfolgen der Bußgelder auch die 25.000 vorsieht, aber nicht für die Alternativen, die hier relevant sind, für den 20a Infektionsschutzgesetz.
Okay. Genau. Bei 2.500 ist auch schon Ist ja auch schon nicht schön, aber 25.000 hätte natürlich noch mal eine abschreckendere Wirkung
Das
gehabt.
stimmt, da macht es die
Was
Masse
ich mich
aber auch,
jetzt.
ne?
Ja, klar.
Ja.
Was ich mich auch noch frage, ist das denn auch eine Arbeitsvertragspflichtverletzung? Kann ich irgendwie mit einer Abmahnung reagieren oder gar mit einer Kündigung?
Genau. Ja, also wenn sich der Arbeitnehmer widersetzt, ist das natürlich arbeitsrechtlich relevant. Wenn man die Erbringung des Nachweises als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis einordnet, ne? Also wenn Sie dagegen verstoßen, kann der Arbeitgeber Sie auf jeden Fall nochmal auffordern als ersten Step, bitte vorlegen, dann auch abmahnen und letztlich kann es dann auch zur Kündigung kommen. Und wenn es ein Beschäftigungsverbot gibt seitens des Gesundheitsamtes, können wir hier auch über personenbedingte Kündigung nachdenken, mangels persönlicher Eignung. Und hier wird auch diskutiert, ob nicht selbst ohne Beschäftigungsverbot seitens der Behörde, man schon von einer personenbedingten Kündigung sprechen muss, also von der Möglichkeit einer personenbedingten
Also auf
Kündigung.
jeden Fall hätte man aber ja die verhaltensbedingte Kündigung mit dem Erfordernis der vorherigen
So, wenn
Abmahnung.
man dann, genau, wenn da, wenn man die Vorstufen dann nimmt und das als
Ist natürlich die Frage,
Arbeitsvertragsverletzung.
wie praxisrelevant das wird. Wir reden ja ständig vom Pflegemangel. Und da gibt es ja wenig Arbeitgeber, die Beschäftigte loswerden sollen, sondern die händeringend welche suchen. Und da bin ich auch wirklich, wirklich gespannt. Da ist das jetzt vielleicht ja auch mal ein Test für die allgemeine Impfpflicht. Es gibt ja diese Pflegeheime, wo nur 50% geimpft sind. Und wenn am Ende die anderen 50%, sagen wir mal, noch 25%, also die Hälfte davon, weigert sich, dieser Impfpflicht nachzukommen, dann ist Holland in Not,
Ja,
in den
das
Pflegeheimen.
stimmt.
Und dann bin ich gespannt, ob man das wirklich durchsetzt oder ob man am Ende nicht doch sagt, naja, wir haben probiert, die zu einer Impfung zu motivieren.
Ja.
Aber wir können es uns gar nicht leisten, die zu Hause zu lassen. Zumal, wenn wir jetzt schon diskutieren mit verkürzten Quarantänezeiten und so.
Ja.
Das wird ganz, ganz spannend.
Ja, ich bin auch gespannt, ob das letztlich so also wieder außer Kraft gesetzt wird oder wie man damit umgeht, ne? Wenn es wirklich dazu kommt, dass das Modell praktisch an die Grenzen stößt. Aber wir hoffen einfach mal, dass es umsetzbar sein wird, weil die Arbeitnehmer sich dann dazu bereit erklären oder vielleicht auch alle schon geimpft sind und dann da gar kein
Ja,
Problem
ich sag
aufkommt.
mal ganz offen, möge die Vernunft siegen und es sollen sich alle impfen lassen.
Genau.
Bitte. Krasser
Ja.
Themenwechsel. Es gibt ja noch weitere Neuerungen. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sprechen über die Änderungen beim elektronischen
Ja,
Rechtsverkehr.
sehr
Da
gerne.
müssen ja alle Anwälte seit dem 1.1. auch aufpassen,
Ganz
ne?
genau, ja. Also bereits seit 2018 gilt ja für uns Rechtsanwälte die passive Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs, also BEA. Wir mussten somit auch schon vorher, also vor Jahresbeginn, unser BEA-Postfach immer im Blick behalten und auf Eingänge hin überprüfen und konnten das auch schon nutzen zum Versenden, was wirklich, also aus der Praxis gesprochen, sehr nützlich in Massenverfahren war oder ist. Aber jetzt seit dem 1.1. gilt auch die generelle aktive Nutzungspflicht. Also jetzt sind Rechtsanwälte auch verpflichtet, Gerichten Dokumente elektronisch zu übermitteln. Also das ist die
Also
Neuerung.
alle Bär-Muffel aufgepasst.
Ja.
Es nützt nichts. Sie müssen sich damit abfinden.
Genau. Und es ist auch gar nicht so schlimm.
Ich finde, es könnte optisch ein bisschen smarter und moderner
Ja.
sein, aber von der Funktionalität ist es ja prima.
Genau.
Die Digitalisierung spielt nicht nur im Rechtsverkehr eine wichtige Rolle, sondern auch im Arbeits- und Sozialrecht, gerade auch jetzt in den Pandemiezeiten. So sind zum Beispiel kürzlich der 129 Beta VG und weitere Sonderregelungen, die ursprünglich letzten Sommer ausgelaufen waren, wiederbelebt worden. Was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, genau, vollkommen richtig. Also befristet erstmal bis zum 19.03.2022 können jetzt wieder Betriebsräteversammlungen und auch Jugendauszubildendenversammlungen digital stattfinden. Der Europäische Betriebsrat, der SE-Betriebsrat und der SCE-Betriebsrat können Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenz durchführen, sowie hierbei auch Beschlüsse fassen. Und es können auch Sitzungen und Beschlussfassungen der Einigungsstelle mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen. Und auch
Ah,
Versammlung eines
prima.
Sprecherausschusses kann mittels audiovisuelle Einrichtung durchgeführt werden. Also hier geht es weiter im Bereich Digitalisierung, was auch meines Erachtens wirklich notwendig ist, wenn man sich die Fallzahlen anguckt, absolut, und die aktuelle Infektionssituation.
Ja. Also gerade bei Betriebsversammlungen hatte sich da ja wirklich auch so eine kleine Lücke aufgetan letzten Herbst oder auch diesen Winter, bevor das jetzt verlängert worden ist, dass wirklich die Beschäftigten auch gefragt haben, ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Wir isolieren uns seit Monaten und jetzt sollen wir wieder uns mit 100 Leuten in einen Raum sitzen. Ich glaube, ganz viele Betriebe haben dann auch einfach frei nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter, die Betriebsversammlung digital durchgeführt, weil es einfach vernünftig war.
Also ich bin froh, dass es jetzt verlängert wurde.
Ja.
Und mal gucken, ob es dann auch weiterhin verlängert wird, ne? Also oder ob es dann wirklich ausläuft. Für Betriebsräte haben wir es ja schon im BetreVG jetzt geregelt.
Ja, das ist ja durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz jetzt schon zum Glück dauerhafter verankert.
Genau, der 30 Absatz 2. Ist da nochmal zu erwähnen.
Perfekt. Ja. Genau. Auch die Arbeitslosmeldung wird digital, nicht?
So ist es, genau. Im Bereich Sozialrecht sollten wir das auf jeden Fall erwähnen. Arbeitslose können dann also nicht nur persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit vorsprechen. Es ist aber notwendig, dass der Personalausweis mit einer sogenannten Online-Ausweisfunktion versehen ist, damit das auch alles funktioniert.
Die das auch.
Wir brauchen natürlich ein paar bürokratische Hürden auch. Das wäre dann diese Online-Ausweisfunktion, die aber dann hoffentlich auch vorliegt, sodass es dann möglich sein wird.
Ja, die alle ja nach und nach
auch
kriegen werden. Ja, auch der gelbe Schein in Papierform gehört ja wahrscheinlich bald der Vergangenheit an. Wir haben in einer der letzten Episoden schon einmal darüber berichtet. Seit dem 01.01.2022 übermitteln die Ärzte die Krankschreibung direkt an die Krankenversicherung. Das müssen die Arbeitnehmer also nicht mehr tun. Aber noch gibt es den gelben Schein und der muss beim Arbeitgeber abgegeben werden. Das wird sich voraussichtlich Mitte des Jahres ändern, ne?
Ganz genau, ja. Also dass dann auch die Krankenkassen wiederum die Arbeitgeber benachrichtigen. Aber da müssen wir noch ein halbes Jahr warten. Aber jedenfalls zum 01.01. erst einmal Arzt an Krankenkasse sollte funktionieren.
Perfekt. Liebe Frau Dr. Siegmann Strauß, jetzt kommen wir leider schon wieder zum Ende unserer heutigen Episode. Bevor wir uns aber verabschieden müssen, kommt wie immer noch unser News-Ticker. Dieses Mal passend zum heutigen Gesprächsthema mit einigen Neuregelungen auch. Legen Sie los.
Gerne. Koalitionsvertrag. Am 7.12.2021 hat die Ampel den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Es sind unter anderem Neuerungen in den Bereichen Mini-Midi-Job, Befristungen, Digitalisierung, unternehmerische Mitbestimmung und weiteren Bereichen geplant.
Mindestlohn. Ab dem 01.01.2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,82 Euro brutto je geleisteter Arbeitsstunde. Aufgrund der Ankündigung der Bundesregierung ist jedoch zeitnah mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen, und zwar auf 12 Euro brutto je Stunde.
Corona und Kurzarbeit. Die befristeten Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden im Wesentlichen bis zum 31.03.2022 verlängert.
Kurzarbeit und Urlaub. Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus, ist dies bei der Berechnung des Jahresurlaubs mindernd zu berücksichtigen. Von der Kürzungsmöglichkeit werden sowohl der gesetzliche Mindesturlaub als auch der vertragliche Mehrurlaub erfasst. Das hat das BAG am 30.11. entschieden.
Homeoffice und Betriebsweg. Ein Beschäftigter, der auf dem morgendlichen erstmaligen Weg vom Bett ins Homeoffice stürzt, ist durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Versicherter Betriebsweg und keine unversicherte Vorbereitungshandlung. Das hat das Bundessozialgericht am 8.12.2021 entschieden.
Und zum Schluss noch ein Zufallsfund von mir in Sachen Gendersprache. Ich habe gestern zum ersten Mal ein komplett durchgegendertes Urteil gelesen, nämlich vom LAG Berlin-Brandenburg. Mal sehen, ob das Schule macht in diesem Jahr.
Ja, das würde mich auch interessieren. Mal gucken. Ließ sich das denn gut lesen, Frau Rülfing, oder war es holprig?
Es ließ sich nicht so gut lesen, ehrlich gesagt. Ich bin in vielen Sachen für die Gendersprache, aber immer Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, diese Doppelnennung,
Ja.
finde ich schwierig.
Ja, also wir bleiben da jedenfalls gespannt, was uns da in Zukunft erwartet. Und das, ob das
Auf jeden Fall.
zulasten unseres Sprachgebrauchs geht im Allgemeinen.
Ja, genau. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Liebe Frau Dr. Siegfried Strauß, ich fand es wieder sehr spannend.
Ich auch, vielen
Und
Dank.
Wenn es Ihnen, liebe ZuhörerInnen, lieben Gruß an das LRG in Berlin-Brandenburg, auch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung in Ihren Podcast-Apps.
Ja, von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal, Frau Röfing.
Ich auch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo. Wir möchten noch kurz ein kleines Update zu der Frage 3G am Arbeitsplatz und der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ergänzen. Hinsichtlich der Frage, wann ein geeigneter Impf- oder Genesennachweis gegeben ist, wird in der jeweiligen Regelung im Infektionsschutzgesetz auf die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung verwiesen. Diese Covid-19-Schutzmaßnahme-Ausnahmeverordnung wiederum wurde nunmehr kurzfristig so angepasst, dass sich weitere Vorgaben den Homepages des Paul-Ehrlich-Instituts bzw. des Robert-Koch-Instituts entnehmen lassen. Die Vorgaben können sich unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft immer wieder ändern. Mit Blick auf den Impfnachweis wurde bezüglich der geeigneten Impfstoffe und der Anzahl der Impfdosen schon zuvor auf die Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts verwiesen. Nunmehr wurde die Inbezugnahme jedoch erweitert und sie erstreckt sich beispielsweise jetzt auch auf Intervallzeiten. Hinsichtlich des Genesennachweis, der bisher in der Verordnung selbst definiert war, ist auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts beispielsweise zu lesen, dass die Dauer des Genesenstatus von 6 Monate auf 90 Tage reduziert wird. Arbeitgebern ist somit jetzt dringend zu raten, die jeweilige Homepage im Blick zu behalten, also spätestens jetzt, um die Kontrollen im Betrieb letztlich auch ausreichend durchführen zu können. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Wiederhören.
Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.